vieler Leute drin, um eine Information aufzulegen. Wir haben die ganzen Binärverfahren durchgesprochen, also Binary, Basic Key, Binary Principal Key, On-Off Key, und sind stehen geblieben, dann die Performance dazu analysiert und sind stehen geblieben, das ist bei QBSK. Das ist richtig. Ja, sind wir hier stehen geblieben? Ja, gut. Also, QBSK. Was ist QBSK? Wir haben, vor QBSK haben wir vier Basen, Shift-Keying im Wesentlichen besprochen, indem wir unser Phase-Reversal-Keying-System genommen haben, ein zweites System und dieses um 90 Grad gedreht haben. Dann haben wir noch festgestellt, dass man hier dieses dann noch anbinden kann und verdrehen kann um Key Viertel. Ja, das heißt, wir haben einmal im I- und im Q-Kanal immer ein Signal enthalten gehabt und einmal war einmal das vollständige Signal, der vollständige Trägerenergie oder Trägerleistung in einem Kanal und dem anderen Kanal war nicht. Dann bleibt die Vorteile und Nachteile gegenübergestellt. Das heißt, wir sind hier bei QBSK, QBSK hier am Einheitskreis dargestellt, haben wir vier Signalpunkte in unserem Diagramm und wir können das darstellen als vor Phase Shift Keying oder als zweimal Binary Amplitude Shift Keying oder halt Phase Reversal Keying oder dann als 4QAM. Ja, das heißt, wir werden dann die Weiterentwicklung noch durchführen hier für 4QAM, wenn wir mehr als 4 Punkte hier in den Phasendiagramm auftragen. Das heißt, wir haben 4 Signale zur Verfügung in einer gesamten Menge drinnen und wir haben hier die Abstände, wenn das der A ist, dann entsprechend hier A durch Wurzel 2 und entsprechend dann auch den negativen Wert hier. Wir können hier zusammensetzen aus zwei gleichen Anteilen hier, sowohl im I-Kanal als auch im Q-Kanal. So, die Träger schwingen, schaut aus, also wir haben hier eine Amplitude, mal Cosinus 2BF0 plus einen bestimmten Winkel Phi. Hier dann entsprechend ist der erste Winkel, der zweite, der dritte und der vierte entsprechend einsetzen können. Und der von der Information, von einem binären Informationsstrom gewählt wird, indem immer zwei solcher Bits zusammengefasst werden und zwei Bits dann in Quellcodierung dann eben diesen vier Signalpunkten entspricht und die von Symboldauer zu Symboldauer angesprungen werden. So, die Struktur des QBSK modular. Das heißt, wir haben hier unseren Bitstrom, hier, das heißt, es wird ein Bit pro Bitdauer generiert von der Quelle und hier in einen Serie-Parallelwandler gesteckt. Das heißt, wir haben hier unsere Bits aufgeteilt hier und haben die Bits dann natürlich in Symbole umgewandelt und die Symbole entsprechen dann der halben Bitrate. Ja, das heißt, wir haben hier die halbe Bitrate drinnen. Wir können optional hier Pulsformung noch inkludieren. Ist momentan für die Darstellung für QBSK-Modulation nicht besonders wichtig, sondern die können wir hier auch durchgezogen uns vorstellen. Wir haben hier unseren Träger. Der Träger wird aufgesplittet in eine Cosinus- und eine Sinus-Komponente und dann entsprechend hier der Cosinus korrespondiert wieder mit dem I-Kanal, also dem Inphase-Kanal und der Sinus korrespondiert wieder mit dem Q-Kanal. Hier wird das zusammengefügt, zusammen addiert und ich habe hier ein komplexes Signal, nämlich mein QBSK-Signal. Mit einer Symbolrate, die 1 durch das Symbolrate, das Symboldauer entspricht. Auf das Bit bezogen ist es die halbe Bitrate, die hier in Erscheinung tritt. Ja, das heißt, wir hier können ganz allgemein A1 und B1 festlegen, die dann entsprechend plus 1 oder minus 1 sind, je nachdem, wie wir hier, welchen Punkt wir hier nehmen in unserem Phasendiagramm. Der QBSK-Demodulator. Ja, das heißt, wir haben durch die Serienparallelwandlung unsere Symboldauer auf die doppelte Bitdauer verlängert. Ja, das heißt, wir haben hier eine Reduktion erreicht, wenn wir das mit dem Zeitgesetz der Nachrichtentechnik uns anschauen, dann haben wir hier eine geringere Bandbreite. Und ich kann es dann auch noch entsprechend umlegen. Einfache und für zweifache. So, ich habe hier mein QBSK-Signal, teile das wieder auf in einen I- und einen Q-Kanal. Mache hier Trägerrückgewinnung und hier gewinne ich dann wieder den Symboltag zurück. Dafür haben wir eigene Schaltungen, die dann entsprechend aus diesen Signalen hier abgeleitet werden. Ich habe hier wieder die Kosinuskomponente. Oh, und hier geht die Sinuskomponente hin. So, dann wird irgendwie wahrscheinlich auch der Fall sein. Ne? Das ist vielleicht wieder ausbessert, da keine Sinuskomponente mehr. Die Kosinus- und die Sinuskomponente. Ich habe hier meine Integratoren. Hier muss ich jetzt aufpassen. Die Integration erstreckt sich jetzt über 2-Bit-Dauer, also über die Symboldauer. Die Symboldauer sind eben 2-Bit-Dauer. Habe hier eine Entscheidung entsprechend für den I-Zweig und habe hier eine Entscheidung entsprechend für den Q-Zweig. Ich führe die hier wieder durch Parallel-Serie-Wandlung zusammen und habe hier wieder meinen Bit-Strom. Das heißt, alle Bit-Dauer habe ich hier ein Bit inkludiert. So, das heißt, von der Demodulator-Struktur hier können wir zwei Dinge ableiten. Das eine ist, ich habe hier ganz normale Mesh-Filter-Entscheidung, Schwellwertentscheidung. Nur ich entscheide halt dann entsprechend hier immer für ein Symbol. Genau das gleiche halte ich hier. So, das heißt, wenn ich hier.
Ja? Mit Kosinus könnte was stimmen.
Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, ich habe da plus Pi Viertel und minus. Entschuldigung, war mein Fehler jetzt. Ja, Sie haben recht. Ja, ich habe es ja hier. Jetzt hier der verschoben von plus Pi-Viertel und minus Pi-Viertel. Entschuldigung, war ich jetzt am falschen Dampf, wie man so schön sagt. Ja, stimmt, ja. Danke für den Hinweis. Ja. War jetzt ein bisschen oberflächlich bei meiner Betrachtung, beim Hinschauen. Gut, dann habe ich hier meine Entscheidung, dann habe ich hier wieder parallel Serienwandlung, dann habe ich hier meinen Bit-Strom, den ich hier habe. Das heißt, entscheidend sind hier diese zweimal Bit-Dauer bringen. So, zu den Zeitverläufen. Die Zeitverläufe hier sind dargestellt, also ungefiltert, 0, 3 und 2 to 0, hier für QPSK-Modulation. Wir haben hier unseren Eingangsbit-Strom. Ja, der möge halt so ausschauen, wie ein 1-Bit, ein 1-Bit, ein 0 und so weiter. Und wir haben jetzt hier 12 Bits, die wir einmal vorläufig betrachten. Und wir teilen die jetzt auf I und auf Q-Kanal. Ja, ich habe hier mehr als Zeitverläufe und ich kann die hier dann natürlich auch logisch betrachten oder binär betrachten. So, das heißt, ich habe hier zwei 1-Bits, das erste und das ist das zweite. Das heißt, das erste wird hier doppelt so lang, als wir hier die Bitdauer. Das heißt, das Symboldauer hier die 0 ist zweimal die Bitdauer. So, mit der Fallenflanke hier, mit der Fallenflanke hier von dem Dauer, habe ich die steigende Flanke hier und entsprechend dann das andere Symbol. Ja, das heißt, sind hier nicht überlappend die beiden Symbole im I und im Q-Kanal drinnen. Für QBSK. Modulation. Das heißt, dieses Bit hier kommt hier in den I-Kanal und dieses Bit hier kommt hier in den Q-Kanal. Sind doppelt so lang, als wie im Originalstrom enthalten. So, das dritte hier kommt natürlich wieder hierher, doppelt so lang. Das vierte kommt wieder hierher, doppelt so lang und so weiter. Und Sie sehen, wie sich dieses Muster hier aufteilt. So als Merkhilfe können Sie sagen, das Q-Symbol beginnt mit der fallenden Flanke hier. Eigentlich das echte I-Bit. Q-Symbol, okay, Q-Bit, ja, das I-Bit, das Q-Bit, I-Bit, Q-Bit, ja, dann stimmt es wieder. Ja. So, das heißt, ich habe hier diese Darstellung für die Zeitsignale. Wir werden dann eine Weiterentwicklung von QBSK kennenlernen, wenn wir uns die spektralen Eigenschaften dieses Modulationsformates anschauen. Ja, das heißt, da gibt es einen grenzwertigen Unterschied hier in der Versetzung für I und für die I und für die Q-Symbole. So, das heißt, wie schaut das Phasendiagramm hier in Form einer Simulation aus? Das heißt, ich habe hier für ein Alpha gleich 1, das heißt, einfache Kurvenformen hier, mein QPSK-Signal simuliert. Ich habe hier den Realteil, habe hier den Imaginärteil des Datensignals, des komplexen Signals D, das sich in I- und Q-Komponente zerlegt, das wir letzte Woche kennengelernt haben. Und Sie sehen hier, übereinander gezeichnet gibt es alle möglichen Kombinationen. Man kann die einzelnen Linien jetzt nicht mehr verfolgen, wie die zustande gekommen sind. Aber Sie sehen, es werden alle Punkte hier angesprungen und es gibt sogar hier 180 Grad Sprünge dazwischen. Also immer wenn ich hier durch die Diagonale gehe, dann habe ich 180 Grad Sprünge da drinnen. So, vom Phasendiagramm erkennt man, dass einmal alle Übergänge vorhanden sind. Von der spektralen Effizienz kann man sich überlegen, das kann man jetzt hier an diesen Diagrammen nicht besonders gut erkennen, dass es doppelt so gut ist, als wie jene für Binary Phase Shift Key. Woher kommt dieser Gewinn der spektralen Effizienz? Der Gewinn kommt dadurch, dass ich hier zwei orthogonale Komponenten habe, die miteinander keine Beziehung haben. Ja, das heißt, ich kann den I-Kanal und den Q-Kanal getrennt betrachten. Keiner hat eine Einwirkung und einen Einfluss auf den anderen. Das heißt, ich kann innerhalb derselben Zeit parallel in I- und in Q-Kanal übertragen. Und daher erhalte ich hier diesen Gewinn hier vom Faktor 2 gegenüber Binary Phase Shift Keying. Begründet in der Physik, in der Natur des komplexen Signals, dass ich hier eine I- und eine Q-Komponente habe. Während für Binary Phase Shift Keying ich ausschließlich ein reelles Signal habe, also eine Achse, auf der ich mich hier mit einem Signal bewegen kann. Während bei QPSK habe ich die I- und die Q-Komponente gleichzeitig im Eingriff und daher eine Verbesserung der spektralen Effizienz um den Faktor 2. Hier noch einmal das QPSK ein bisschen größer dargestellt. So, interessant ist auch die einhüllende, und zwar die einhüllende, Betragseinhüllende dieses Signals, des Sendesignals, des Kanalsignals, hat mehrere Namen hier. Und Sie sehen hier, ich habe so komische Änderungen da drin, und manchmal geht es da, dieser Betrag aufgetragen, dieses komplexen Signals hier, geht es manchmal hier auf 0. Das heißt, ich habe hier Phasenunterschiede hier von 180 Grad. Das heißt, da nach unten, diese Spitzel da nach unten symbolisieren Phasenübergänge durch den Ursprung im Phasendiagramm. Das heißt, das sind 180 Grad Sprünge dieser Einhüllenden hier. So, aber was bedeutet aber jetzt die Einhüllende? Warum ist denn diese 180 Grad Phasensprünge gut oder schlecht? Oder wie ist das zu bewerten? Die Einhüllende eines Signals hat immer dann eine Bedeutung, wenn im Übertragungsweg eine Nichtlinearität vorkommt. Ja, das heißt, eine Nichtlinearität kann sein, dass eine Discontinuous Non-Linearity, das heißt irgendwie stufige, so wie wir das bei PCM kennengelernt haben. Es kann aber auch irgendeine kontinuierliche Nichtlinearität sein, die irgendwie den Akkus spannend entsteht. Das sind typische Nichtlinearitäten, die hier auftreten können. Die Nichtlinearitäten haben aber einen Einfluss auf den Betrag eines solchen Signals. Das heißt, eine Nichtlinearität ist, weiß nicht, wie viele von Ihnen aus HTL sind oder so, wenn Sie einmal das Kennlinienfeld von einem Transistor aufgenommen haben, diese Bipolar-Transistor oder so, dann sehen Sie im Ausgang des Kennlinienfeld halt diese Sättigungseigenschaft. Das ist ein typisches Verhalten einer Nichtlinearität, wäre Sättigung. Ja? So, das heißt aber, wenn Sie einmal hier sich beim Bipolar-Transistor, wenn Sie den als Kleinsignalverstärker haben, dann wollen Sie ja keine Verzerrungen haben. Bei Großsignalverstärkung ist ja natürlich gewünscht, dass in die Sättigung kommt und Schaltverhalten zeigt. Ja. Aber sonst wollen wir im Wesentlichen ja wunderschöne einen Sinus reinschicken, einen Sinus wieder rausbekommen. Wenn ich aber eine Nichtlinearität drinnen habe, so wie im Ausgangskennlinienfeld, dann kann man das grafisch hier verifizieren. Bei Nichtlinearitäten hat man großteils grafisch hier, das ist der erste und einfachste Zugang, dann sehen Sie, dass Sie einen schönen Sinus hineinschieben, dann kommt er am Ende mit so abgeflachten Dächern, so ein bisschen verdrückt, vertäpscht heraus. Und wenn Sie sich dann die spektralen Komponenten dieses Vertäpschen hier bilden, da haben Sie natürlich die Grundfrequenz drinnen, das heißt die Grundschwingung, die eine Linie, aber am Ende kommen neben dieser einen Linie noch kleinere Linien heraus, eben um dieses flache Dach oder diese Delle da oben frequenzmäßig abzubilden, damit dieses Signal wieder herauskommt. Das heißt, wenn ein Signal über eine Nichtlinearität geht, dann wird es vom Spektrum her breiter. Ja, es verbreitert sein Spektrum durch dieses einfache Gedankenmodell hier. Glaube ich, ist das relativ anschaulich. Und diese Nichtlinearität oder das Verbreitern dieses Spektrums hier ist natürlich ungewünscht. Weil üblicherweise habe ich ja im Frequenzbereich meine Kanäle und habe auch nebenbei noch andere Teilnehmer. Und die haben dann keine besondere Freude, wenn hier eine Nichtlinearität vorherrscht und dann das Spektrum der Nachbarkanäle größer wird. Ja, und so ineinander gehen. Das heißt, Nichtlinearitäten haben immer oder wirken immer auf die Einhüllende. Ja, wenn ich hier aber eine Einhüllende habe, die nicht konstant ist, die sehr große Unterschiede hier aufweist, wie wenn 180 Grad Phasensprünge auftreten, dann hat die Nichtlinearität auch eine große Wirkung auf dieses Signal. Ja, es gibt große Verzerrungen drinnen. Ja, diese Verzerrungen äußern sich dann wieder in der Verbreiterung des Spektrums. Ja, das heißt, Aus dieser kurzen Erklärung sollten Sie an und für sich jetzt ableiten, dass diese 180 Grad Phasensprünge ungewünscht sind. Ja, das heißt, wir wollen oder wir versuchen dann halt hier diese 180 Grad Phasensprünge wegzubekommen. Aus diesem Grund heraus hier mit der besagten unserem nicht-linearen Verhalten des Kanals. Zu dem komme ich dann später noch einmal kurz. So, wie schaut das leistungsdichte Spektrum aus? Ja, wir schauen uns die Signale im Zentbereich an, im Frequenzbereich an und natürlich hier das leistungsdichte Spektrum. So, das leistungsdichte Spektrum ist hier wieder genauso wie bei Binary Phase Shift Keying. Die Nebenkreuze sind wieder auf 18 dB hier heruntergedrückt im Vergleich zum Hauptmaximum. Das heißt, die Bitrate ist gleich geblieben, Bitstrom hat sich ja ein bisschen nichts geändert. Aber sehr wohl ein Symbolstrom. Ja, das heißt, die Symbole sind doppelt so lange wie die Bits geworden. Hier habe ich das simuliert mit einer Mittenfrequenz von 10 durch die 0 und die Bandbreite hier ist 1 durch die 0. Das heißt, Sie sehen hier, die Bandbreite, die hier auftritt, ist gegeben durch den Abstand, den Sie von diesem Punkt hier zu diesem Punkt hier haben. Das heißt, Sie haben da die Symbolrate dazwischen. So, die Symbolrate ist aber gegeben wieder als die halbe Bitrate. Also die Zeiten sich hier verdoppeln. Das heißt, wir haben hier doppelte Zeit drinnen, 1 durch die 0 ist 1 durch 2 mal die Beta drin. Ja, aber sonst vom Verlauf her mal prinzipiell gleich hier. Das heißt, die Nebenkeulen zu Hauptkeulenverhältnis ist hier das gleiche. Etwas schöner wird der Vergleich, wenn wir das übereinander zeichnen hier. Das heißt, der Vergleich hier von QPSK mit Binary Phase Shift Keying. Sehen Sie hier die rot gezeichneten drinnen, das ist hier unser Wert 1, das heißt, das ist das für QPSK und das Doppelte hier sozusagen ist das für Binary Phase Shift Key. Ja, das heißt, Sie haben hier die gleichen Höhen drinnen, aber es ist entweder, je nachdem, was Sie jetzt als Basis hernehmen, zusammengestaucht und auseinandergeschoben. Ja, das heißt, hier haben wir den Vergleich drinnen, hier QPSK und BPSK. Welches ist uns am lieber hier für unsere Kommunikationssysteme, das blaue oder das rote? Das rote, ja, also den roten kommen wir ein bisschen effizienter aus mit der Bandbreite. Ja. So, wie kommen wir jetzt hier für die Performance-Analyse, wie können wir unsere Ergebnisse vielleicht hier vom Binary Phase Shift Keying ein bisschen herüber retten? Und hier benutzen auch noch für QPSK. Das heißt, von der Darstellung her des Demodulators und des Modulators haben wir gesehen, dass die Signalverarbeitung in dem I-Zweig und im Q-Zweig einmal prinzipiell gleich ist. Ja? Dort erfolgt die Verarbeitung eines Symbols. So, das heißt, die Symbol Error Probability für QPSK ist schlechter als jene von Phase Reversal Keying. Oder Binary Phase Shift Key. Warum? Wir erfassen jetzt die Bits zusammen, das heißt, ein Symbol enthält zwei Bits. Sobald ein Bitfehler passiert ist, zählt automatisch auch schon für einen Symbolfehler. Ja? Und damit haben wir natürlich eine Verschlechterung hier, wenn wir Bitfehlerwahrscheinlichkeit und Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier berücksichtigen. Wir haben aber sehr wohl immer unsere Symbole oder betrachten dann unsere Symbole immer so gewählt, dass wir hier Rekodierung verwendet haben. Das heißt, für benachbarte Signalpunkte hier immer nur ein Bit-Unterschied auftritt. Das heißt, wir können zwar einen Symbolfehler machen, aber es könnte sein, dass von den beiden Bits, die dieses Symbol darstellt, eines vielleicht auch richtig ist. Ja? Eines muss falsch sein, im schlechten Fall können natürlich auch beide falsch sein. Produziert auch nur, wenn Sie so wollen, in der anderen Richtung nur einen Symbolfehler. So, die Begründung für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier für I- und für Q-Kanal liegt darin, dass beide einmal physikalisch gesehen orthogonal sind am Träger, also I-Komponente und Q-Komponente, und dass hier doppelt so lange Symbole sind, und wenn die auf gleiche Sendeleistung bringen, das heißt, gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit muss das natürlich bewirken, dann habe ich hier die halbe Leistung hier von Phase Reversal Key, ja, oder Binary Phase Key. So, amplitudenmäßig ausgedrückt, ich habe hier eine bestimmte Amplitude A und minus A, aber hier ein bipolares Signal, eine bestimmte Bitdauer. Das ist gleichbedeutend hier, wenn ich die gleiche Bitenergie, dass ich hier die Amplitude um mit 1 der Wurzel 2 multipliziere oder um ungefähr 70% hier verkürze. Das heißt, für QPSK im I- und im Q-Zweig für doppelte Länge erhalte ich hier natürlich dann gleiche Bildenergie, wenn ich hier die Symbolenergie dahingehend ausrechne, dass ich hier 1 der Wurzel 2 zum Quadrat habe, mal dieser Länge hier. Das heißt, ich rechne mir diese Fläche aus. Das heißt, Bitdauer auf der Basis gleicher Bitenergie berechne ich das hier so. Das heißt, ich habe hier die halbe Leistung drin. Ja, im I- und im Q-Kanal und als Batterie habe ich auch halbe da drin stehen. Ja, damit habe ich die gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Das wird mir grafisch dargestellt hier durch einfache Symbole und die Amplitudenwerte. So, die Bit-Error-Probability hier für QPSK und Binary Page Shift Key ist gleich. Ja, wir haben ja an den Bits ja nichts geändert, aber die Symbolwahrscheinlichkeit hier, die wir hier ausrechnen, die ist unterschiedlich. Warum? Es gibt hier alle möglichen Kombinationen hier, wie sich die Bitfehler zusammensetzen. Ja, es könnte zum Beispiel das erste von denen falsch sein, es könnte das zweite davon falsch sein oder es könnten beide falsch sein. Das ist hier ausgedrückt durch die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit mit Hilfe der einzelnen Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier. Und liefert hier diesen Ausdruck. Dieser Ausdruck hier, der ist immer größer als einer von dieser Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier. Ja, das heißt, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit ist immer schlechter als die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. So, die Weiterentwicklung hier, jetzt komme ich noch einmal zu meiner Frage zurück mit der Nichtlinearität und mit der konstanten Einhüllenden hier, ist das Format. Orthogonal QPSK oder Staggered QPSK, wenn Sie so wollen. Ja? Offset QPSK natürlich. Offset QPSK, Staggered QPSK. Ja? Das heißt, ich habe hier dasselbe System wie von vorher. Ich habe dieselben Signalpunkte. Ich habe lediglich einen Unterschied, wie ich das Mapping durchführe auf den I- und auf den Q-Kanal. Ja? Das heißt, hier haben wir noch gleiche Verhältnisse. Hier haben wir fast gleiche Verhältnisse. Ja, das heißt, es schaut hier im Wesentlichen alles gleich aus. Ja?
Die Frage,
einfach
bitte zurückgehen auf die Wahrscheinlichkeiten.
Genau.
Ja, genau. Das war das dB mal dB, der letzte Term.
Wenn beide Symbole gleich, wenn beide Bits im gleichen Symbol hier fehlerhaft sind, das ist das Produkt dann der beiden Fehler. Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das heißt, das kann entweder das erste falsch sein, das zweite nicht, das zweite falsch sein, das erste nicht oder beide falsch sein.
Ja, und wo steht das dann im Endergebnis? Weil da sind ja die beiden ersten Fehler, der I-Fehler,
der U-Fehler. Achso, da sollte dann ungefähr wahrscheinlich stehen. Na, das erste, das zweite, ja, ungefähr sollte da stehen. Ja, der Inter ist vernachlässigt worden. Ne? Sehr recht. Wenn wir schauen, ob ich denn etwas Falsches gehabt habe. Gedanklich nur bei einer anderen Labergruppe. Das muss ich auch mal so aufpassen. Ne? BB, 1BB, 2BB, ja, geht ungefähr. Ne? Ja. Das heißt, dadurch, dass die hoffentlich die Bitfehler wahrscheinlich so gering ist, ist das Produkt natürlich noch viel, viel kleiner. Ja? Aber ich habe recht erklärt, dann ungefähr wäre. Ne? Ungefähr. Ne? Die genaue Berechnung ist viel, viel komplizierter hier. So, gut. Die Struktur des Staggered QPSK, wir haben die gleiche Struktur hier für den Modulationsvorgang, lediglich in dem einen Zweig hier haben wir eine Verzögerung um die Bitdauer eingeführt. Ja, das heißt, das neue Element hier ist dieses Element hier, eine Verzögerung um die Bitdauer oder die halbe Symboldauer. Ja, das heißt, ich habe hier eine Symbolrate, die 1 durch der Bitdauer entspricht. Das heißt, durch diesen Einbau dieser Verzögerung hier um die Bitdauer kommt es innerhalb der Symbole oder innerhalb der Punkte zu öfteren Wechseln hier der Phasensprünge, aber es kommt zu keinen 180 Grad Phasensprüngen. So, wir werden das dann gleich in den Zeitverläufen ansehen. Bevor wir das tun, schauen wir uns noch kurz den Demodulator an. Der Demodulator ist gleich aufgebaut wie der andere. Ich habe hier bei Ihnen in der Folie noch einen Fehler, da steht nur QPSK, warum kopieren ist mir aufgefallen, glaube ich. Also ich bitte vergleiche ja den O noch davor hin. Ja? O QPSK. Ja? glaube, das war, ist auch ein Fehler in mir unterlaufen. So, das heißt, wir haben hier natürlich wieder Integration über die Symboldauer von 0 bis 2 mal Bitdauer. Und wir haben hier praktisch wieder Integration über zwei eine Symboldauer, also 2 Bitdauern, aber dieses Mal bei dB beginnen und hier natürlich bis 3 dB erstrecken. Das heißt, wir haben hier nur eine Verschiebung hier eingebaut, jetzt müssen wir die Verschiebung wieder rückgängig machen, durch Einbau hier, und damit haben wir hier unsere Entscheider und hier wieder ein Parallelseriellband. Das heißt, hier haben wir wieder unseren binären Strom. So, der Unterschied hier ist der zwischen Offset QPSK und QPSK ist ausschließlich in diesem Diagramm. Das heißt, die anderen Unterschiede mit dem Einbau hier in diesem Kopfballbildern ist nicht so gravierend oder so unterschiedlich. Das heißt, der große Unterschied liegt hier. Das heißt, ich habe hier mein normales QPSK, so wie wir das kennengelernt haben. Das ist das E-Bit, das ist das Q-Bit von hierher kommen. Und dieses Q-Bit wird jetzt sozusagen vorverlegt hier um einen Bit-Dauer und beginnt schon viel früher. Das heißt, wenn ich die beiden Signale mir jetzt anschaue, dann treten öfters Sprünge ab, auf hier, als im normalen QPSK-Signal, aber es sind keine 180 Grad Sprünge mehr. Ja, das heißt, 90 Grad Sprünge sind nicht so gravierend, auch wenn sie öfters auftreten hier im Signalstrom und natürlich dann auch für das Spektrum hier von Bedeutung haben, aber es treten keine 180 Grad Sprünge mehr auf. Ja. So, das Spektrum ist natürlich gleich geblieben hier, und die Einhüllende sollte sich hoffentlich verbessert haben. Ja, das heißt, das ist unser Bandpass-Signal für das leistungsdichte Spektrum von Staggered QPSK. So, hier sehen wir den großen Unterschied jetzt zum QPSK, das heißt, hier sind keine 180 Grad Phasensprünge mehr drinnen. Das heißt, unser Betrag ändert sich schon noch, aber nicht so gravierend, das heißt, dass er da wirklich auf Null gehen kann. Und solche Signale, also mit konstanter oder nahezu konstanter Einhüllende hier, haben gute Eigenschaften, wenn Nichtlinearitäten vorkommen im Übertragungskanal. Auch bei den Verstärkern und so. Ja, also, solche Signale sind immer zu bevorzugen, speziell im Mobilfunkkanal, wo das Verhalten stark nichtlinear ist, werden solche Signale sehr gerne verwendet. Ja, das heißt, hier haben wir das Staggered QPSK große Vorteile. Und Sie sehen, hier ist der ganze Bereich hier ausgenommen, es gibt keine 180 Grad Phasensprünge mehr da drin. Ja? Es gibt nur mehr diese Übergänge hier von einem zum anderen da drin. Also keine 180 Grad Phasenübergänge. So, die Eigenschaften hier des Staggered QPSK, glaube ich, habe ich bis jetzt eh schon erklärt, gibt keine Unterschiede mehr. Probleme mit den Nichtlinearitäten habe ich erklärt. Und QPSK und Offset QPSK unterscheidet sich lediglich, dass hier keine 180 Grad Phasensprünge auftreten und damit für die Leistungsverstärker einen großen Vorteil haben. Oder wenn am Übertragungskanal Nichtlinearitäten vorkommen sollen. So, die nächste, also wir sind jetzt bei höherwertigen Modulationsformaten dann, das heißt, wir werden jetzt mehrere Signalpunkte betrachten, das heißt, wir gehen jetzt zurück wieder auf unsere Phasenmodulation, wir haben jetzt da alle Dinge durch, von der Hierarchie her für Binary und für Q, und jetzt nehmen wir unser M in Anspruch, das heißt, wenn wir mehr Signalpunkte als 4 Stück im Phasendiagramm haben. Wir gehen aus vom einfachsten Fall hier, oder einfach hier zu beschreibenden Fall hier, von 8 PSK. Das heißt, wir haben 8 Punkte auf einem Einheitskreis oder einem gleichbleibenden Kreis, eine Ortskurve hier, die Ortskurve ist ein Kreis hier, unsere Signalpunkte. Ja, das heißt, wir haben hier Signalpunkte, wir können ausschließlich jeden einzelnen Signalpunkt durch eine Phasenverschiebung hier entsprechend hier darstellen. Ja, das ist eine bestimmte Anfangsverschiebung und dann wird immer 2 Pi durch 8 wird immer diese weiteren Sprünge da drin. So, die Modulation hat 8 PSK, ist die logische Weiterentwicklung hier von Binary Phase Shift Key. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur 2 Symbole, die wir hier abbilden, sondern wir haben jetzt 8 Möglichkeiten hier Das heißt, mit 8 Möglichkeiten hier können wir 3 Bits zusammenstellen, um diese 8 Möglichkeiten hier zu adressieren. Das heißt, wir haben eine wesentliche Verbesserung der spektralen Effizienz erreicht. Ja, das ist eine tolle Sache. Ne? Warum nehmen wir nicht laut, warum nehmen wir nicht gleich 1000 oder so etwas oder ein bisschen mehr? Das könnte natürlich mit einer Basis 2 was zu tun haben. Ne? Das eine und das andere ist, das werden wir gleich sehen, die spektrale Effizienz ist eine Sache, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist die andere Sache. Ja? Ich kann leider diese beiden Dinge, die ich haben möchte, nämlich gute Bitfehlerwahrscheinlichkeit, hohe spektrale Effizienz, schwer miteinander kombinieren. Ja? Es gibt Kombinationen, die relativ günstig sind, manche, die ungünstig sind, aber ich kann nicht beide gleichzeitig optimieren. Ja, das heißt, irgendwo muss ich aufgrund der Anwendung dann irgendwelche Präferenzen setzen. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel einen Signalpunkt hier, im Unterschied zu den vorhergehenden, zum Beispiel für Binary Phase Shifting wäre der korrespondierende Signalpunkt dort hier herüben. Wenn aber jetzt diese Nachbarsignalpunkte auftreten und hier rauschen traube, dann ist das so wie eine Verbreiterung dieser Signalpunkte und daher die Entscheidungsgebiete, die sind genau in der Mitte hier, immer da drinnen. Das heißt, wenn ich hier einen Wert habe oder eine Störung da irgendwo rüberkomme, bin ich schon im anderen Gebiet und der hat eine kürzere Entfernung als wie der zu dem Dollar. Das heißt, da würde der S8 zum Beispiel mit S7 verwechselt werden. Das heißt, je mehr, je dichter ich das mache, umso schneller steigt für eine fix vorgegebene Störung, AVGN-Störung, wenn ich hier drüber stehe, vielleicht so oder so aus der Ebene heraus, glockenförmig, dreidimensional vorstellen können, gibt es ja sehr schnell wieder Überschneidungen. Ja, das heißt, eine Überschneidung heißt eine Fehlinterpretationsmöglichkeit. Ja, hier drinnen. Das heißt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit steigt sehr rasch an. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die perfekte Synchronisation. Ja, das heißt, wenn ich hier immer mehr Punkte auf diesem Kreis hier annehme, brauche ich eine sehr genaue Phasenreferenz. Ja, das heißt, meine Phase muss sehr genau vorliegen. Ja? Und das ist ein großes Problem natürlich, wenn man Störungen auftritt. Da kommt es zu einem Jitter und so. Das heißt, ich brauche hier auch als Referenz eine gute, genaue Phasenreferenz. Für Binary-Werte ist es schon ein bisschen gröber. Ja? Das heißt, da kann man mal ein paar Grad abweichen, spielt keine wesentliche Rolle. Hier ein paar Grad abzuweichen, ist natürlich gefährlich, wenn dann auch noch eine Störung dazukommt, eine additive gaussische Störung dazukommt. Dann bin ich bald vielleicht irgendwo in einem Nachbargebiet und verwechsel dann das eine mit dem anderen. Das heißt, wir können diese Dinge leider sehr schwer miteinander verknüpfen, alles zu optimieren. So, wir haben hier auch BSK in der Simulation wieder, hier für Alpha gleich 1. Und Sie sehen, da der, und das alles schön brav anschauen und nachzählen, alles wird irgendwo angesprungen, von einem zum anderen und so weiter. Ja, das heißt, wir haben hier sehr benachbarte, wir haben hier in Opposition liegende, hier fast und so weiter. Ja, das heißt, diese Diagramme hier zeigen nicht die Historie, wie die Zeit hier, wie sich die zusammengesetzt hat, die zeigen nun nach einer bestimmten Zeitabfolge, wie die einzelnen Übergänge vonstatten gegangen sind. Ja, das heißt, die sollten auch natürlich die benachbarten, aber jetzt einen Wunsch äußern dürften, ja, so an das Christkind und sagen, naja, was wünsche ich mir eigentlich, dann möchte ich, dass die kurzen Verbindungen einmal alle weg sind. Ja, ich möchte, dass die einmal alle da irgendwo weg sind und nur so Übergänge, die halt sehr weit entfernt liegen, übrig bleiben. Ja, das ist eine sehr naheliegende Idee, ja, aufgrund der Verwechslungsgefahr und die führen uns dann im letzten Teil dieses Kapitels dann noch Trellis-Modulation, dort, wo ich wirklich einbaue und sage, naja, eigentlich kann ich das beeinflussen mit der Bitabfolge, ja, die hier auftritt, dann muss ich sie halt so umsortieren, dass diese Möglichkeit von hier nach hierher, und zwar von einem Zeitschritt zum anderen, nicht gegeben ist. Ja. Das ist sozusagen der Wunschbrief an das Christkind und sagt, okay, das soll weg. Diesen Brief kann das Christkind bekommen, wird uns aber den Wunsch nicht erfüllen, dann müssen wir selbst schauen, dass wir eine Lösung dafür finden und das werden wir dann ganz zum Schluss halt finden, diese Lösung. Das sind relativ komplexe Dinge, von der Idee her sehr einfach, aber von der Realisierung ein bisschen komplexer zu durchdenken. So, die Performance. Also wir haben gesehen hier, die spektrale Effizienz, oder wir vermuten, die spektrale Effizienz ist sehr gut, weil wir viele Bits parallel sozusagen in einem Symbol hier immer übertragen können. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist das, was hier irgendwo die Notbremse zieht. Ja, sagt, okay, spektrale Effizienz, Einfluss in die Höhe schrauben, geht nicht. Wir müssen auch ein bisschen auf die Bitfehlerwahrscheinlichkeit achten. Das heißt, die Bremse ist sozusagen die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die unter einem bestimmten, über einem bestimmten Wert eben nicht liegen darf. So, das ist hier ist modellhaft dargestellt, die Gleichungen, die übrig bleiben. Ja, das ist keine Herleitung, das ist lediglich eine Darstellung, das ist das Ergebnis sozusagen vorweggenommen. Und die Erklärung für diese Näherung. Die Näherung ist relativ brauchbar, und zwar eine Näherung, wenn m größer wie 4 ist. Ja, also für QPSK ist diese Näherung noch nicht geeignet, aber für QPSK wissen wir ja, wie die Formel lautet. Ja, für Binary, Phase-Shifting, für QPSK kennen wir, und für alles, was mehr Signalpunkte als 4 Punkte hier hat, kennen wir diese Näherung. So, in dieser Näherung steckt drinnen hier ein Sinuswert. Ja, also Sinus Pi durch M. Ja. Wie es zu diesem Sinusterm Pi durch M kommt, ist ein bisschen komplizierter, ist hier in der Vorlesung mit dir nicht behandelt. Ja. Das heißt, wenn Sie solche Beispiele berechnet hätten, dann würden Sie diese Formel angegeben bekommen. Ja. So, das heißt, der Unterschied hier ist im Wesentlichen durch den Sinusterm hier hervorgerufen. Der Sinusterm kommt deswegen hinein, oder dieser Term kommt hinein, der Sinus sieht man nicht genau, wieso es der Sinus sein soll, aufgrund dieser Struktur. Das heißt, Sie sehen hier diese Struktur hier für diesen Signalpunkt S0. Das heißt, sobald hier irgendein Wert, das geht, setzt sich dann natürlich weiter fort. Ja? Also in dem ganzen Bereich hier, jetzt nur hier abgebrochen, soll so ein bisschen seine unterbrochene Linie vielleicht andeuten, dass es so weitergeht. In diesem Winkelsegment da drinnen, hier entscheidet sich immer für das Symbol S0. Wenn ich hier außerhalb liege, dann entscheidet sich zum Beispiel für S1 oder für S7. Das heißt, die Verwechslungsgefahr mit den Nachbarpunkten ist am höchsten, ja, für MPSK. Ja. Wir nehmen in dieser Entwicklung an, dass ausschließlich Verwechslungen mit den Nachbarpunkten stattfinden. Ja. Für die gilt diese Näherung. Ja. In Wirklichkeit muss uns bewusst sein, dass natürlich auch bei entsprechender Störung natürlich, bei entsprechendem schlechten SNR, natürlich auch die Verwechslung mit allen anderen bis zu denen, die halt wirklich in Opposition liegen, hier möglich ist. Ja, das heißt, diese Formel geht davon aus, dass nur die Verwechslung mit den Nachbarsymbolen stattfindet. Dafür wurde diese Formel hier entwickelt. So, die Bit-Energie ist hier, so die mittlere Symbolenergie aufgeteilt auf die Anzahl der Bits, die ich hier habe. Das heißt LD von M. Die Energie für alle Symbole ist gleich angenommen worden, daher sind sie auf einem Kreis gelegen. Und wir verwenden noch Grey-Kodierung. Das heißt, wenn wir Grey-Kodierung verwenden, dann ändert sich sozusagen hier von dem nächsten Nachbar hier nur eine Bit-Position. Ja, das heißt, wenn sich nur eine Bit-Position ändert, dann habe ich natürlich für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit einen Vorteil. So, für Grey-Kodierung, für diese Annahme hier, da gibt es die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, also und zwar näherungsweise hier, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert durch den LD von M. Ja, das heißt hier, LD von M, brauchen wir diese Formel hier einsetzen. Ja. Das heißt, bei Grey-Kodierung gilt immer diese Abschätzung. Ja, Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert durch LD von M. Ja, die Grey-Kodierung werden wir immer diese Abschätzung hier verwenden. So, die Symbol Error Probability ausgedrückt mit dem Carrier-to-Noise Ratio und mit dem Zeitbandbreite-Produkt ist entsprechend dann nur meine Einsetzübung, so wie wir das früher auch bei den binären Verfahren gemacht haben. Hier die Sinusfunktion und da steht dann drinnen, EB zu N0 ist dann die Weglimit T0 mal B mal dem Carrier-to-Noise Ratio. Und entsprechend dann hier die Bit-Error Probability ist nichts anderes wie das, was da durchgewickelt. So, für MPSK, wie schauen hier die Symbolfehlerwahrscheinlichkeiten aus? Ich habe hier das EB zu N0. Also EB ist die Bitenergie. Ja, aufpassen mit diesem Wort EB zu N0. So, für M gleich 2 und 4 Aber natürlich die gleiche Bildfehler, gleiche Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier. Wir haben ja die UQ-Komponente benutzt für n gleich 8, 16, 32, 64 und so weiter. Sehen Sie, brauchen Sie immer mehr Carrier der Noise Ratio oder EB zu N0, um die gleiche Bildfehlerwahrscheinlichkeit zu erreichen. Der Grund ist der, dass eben die Signalpunkte zusammen gewandert sind. Ja, das heißt, um die besser auseinanderhalten zu können, brauche ich entweder mehr Signalleistung. Wie äußert sich die Signalleistung im Phasendiagramm? Ich habe bestimmte MPSK, bestimmte, irgendwo diese Punkte liegen. Wie äußert sich hier eine Verbesserung des EB zu N0 oder Carrier to Noise Ratio?
Ist der Radius?
Radius wird aufgeblendet. Ja, das heißt nichts anderes, der Radius wird größer. Wenn der Radius größer wird, wandern natürlich die Signalpunkte benachbarte auseinander. Damit haben wir hier natürlich unsere Achse beschrieben. Ja? Die Störung können wir nicht beeinflussen, die Störung müssen wir als konstant annehmen. Das heißt, wir können uns mit der Signalleistung hier helfen. Ja, das heißt, wir müssen zu höherer Signalleistung gehen, wenn wir spektral effizienter übertragen wollen, um die Bildfehlerwahrscheinlichkeit und in diesem Fall die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit gleich halten wollen. Ja? Also merken Sie sich, aus dem Phasendiagramm Leistung zuführen heißt, das Ganze aufblasen. Ja? Hier so wie ein Luftballon wandern die auseinander hier und entscheidend ist der Abstand immer für die Bildfehlerwahrscheinlichkeit benachbarter Signalpunkte. Für die Verwechslungsgefahr von einem Symbol mit dem nächsten Symbol. So, für MPSK, kohärente Detektion, für die Bit Error Probability. Hier funktioniert die Näherung noch nicht. Vielleicht hätte ich die beiden Kurven ja 2 und 4 weglassen sollen. Sind für MPSK nicht besonders von Bedeutung hier. Wir sehen hier praktisch die numerische Auswirkung hier von der Näherung. Für M gleich 8, 16, 32 und 64. Und sie hat wieder angegeben. Das ist nichts anderes als eine äquivalente Darstellung. Ich dividiere lediglich durch den LD von M durch. Daher war es nicht so kompliziert und auch schön und schnell zu machen. So, Performance, spektrale Effizienz von MPSK. Wir haben alle gleiches Amplitudenspektrum. Wir betrachten NRZ-Impulse hier. Das heißt, unsere spektrale Effizienz ist wieder gegeben nach unserer Formel Symbolrate mal Entropie durch B. Und wir haben hier den Ausdruck natürlich bekommen, für R ist das LD von M, dann das H und hier haben wir das T0 und das B da drinnen stecken. Das heißt, wir haben im Wesentlichen hier, wenn wir hier ausgehen, dass P ist gleich 1 durch T0, dann haben wir hier den Ausdruck, oder hier entsprechend P ist dann 2 durch T0, haben wir den LD von M durch 2, oder für die optimale Impulsform für Intersymbol-Interferenzfreiheit, dieses Maximum, das wir erzielen können, ist der LD von M. Das heißt, die spektrale Effizienz zeigt hier mit dem LD von M. Ja, also das ist der ganz wichtige Formel an und für sich für uns für MPSK. Hier für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit haben wir dann diesen komischen Sinus, der I durch N drinnen hier, der dann die Bitfehlerwahrscheinlichkeit und die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit massiv beeinflusst. Und die spektrale Effizienz ist der LD von M und das ist sehr offensichtlich und glaube ich auch leicht verständlich. So, die Gegenüberstellung hier in einer Tabelle hier, Phase Reversal Key, zum Beispiel EB zu N0 für eine konstante Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6, kann man sich ausrechnen, so wären zum Beispiel 10,6 dB. Wir haben hier eine Kanalbandbreite hier mit BT bezeichnet von Bitrate hier, spektrale Effizienz ist 1 und Carrier to Noise Ratio ist dann ebenfalls hier, da hier ein Spektral 1 ist eben 10,6 dB. Für QPSK haben wir natürlich das gleiche Verhältnis hier, wie wir das vorher bereits festgestellt haben. Der Kanalbandbreite hier ist halbiert worden, das heißt, wir haben natürlich eine spektrale Effizienz von 2 erreicht. Das Carrier to Noise Ratio, aber da drinnen, ist dann um 3 dB mehr. So, für 8 PSK brauchen wir schon für 10 hoch minus 6 eine B2.0 und 14 dB. Im Vergleich zu Phase Reversal Keying haben wir da einiges mehr. Wir haben die Kanalbandbreite auf RB Drittel, unsere spektrale Effizienz auf 3 gebracht. aber unser Carrier Noise Ratio sind keine 10,6 dB mehr, sondern gehen schon auf 18,8 dB weiter. Einiges mehr. Ja, und so kann man das Spielchen dann im Wesentlichen vorsetzen. RB, RB halbe, RB Drittel, RB Viertel, und das resultiert natürlich dann in der entsprechenden spektralen Effizienz. So, Beispiel vor der Pause, nach der Pause. Bitte? Vor, nach der Pause. Sehr gute Idee, kein Mann, bitte.